Der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Steuerrecht des Finanzgerichts Münster für Juli 2023. Heute mit Frau Dr. Anna Beck vom Ersten Senat. Hallo Anna.
Hallo Hans.
Anna, wir wollen heute einen Fall besprechen, da haben wir beide mitgesessen. Und zwar ist es ein Urteil vom 17. Mai 2023. Da ging es um die Steuerpflicht einer Einmalzahlung der NATO an einen ehemaligen Mitarbeiter zur Abgeltung von Versorgungsbezügen.
Ja, genau. Ich habe mitgesessen und du warst als Vorsitzender zugleich Berichterstatter. Könntest du den Sachverhalt kurz schildern?
Gerne. Die Kläger waren Eheleute und wurden zusammen zur Einkommensteuer für das Jahr 2017 veranlagt. Der Kläger war ursprünglich in Deutschland Berufssoldat und danach für über 12 Jahre ziviler Mitarbeiter bei der NATO in Luxemburg. Die NATO hat für ihre Angestellten ein eigenes Versorgungssystem, in dem die Angestellten zwingend Mitglied sein müssen. Für alle seit dem 1.7.2005 begründeten Anstellungsverhältnisse ist das sogenannte Defined Contribution Pension Scheme. Das hat das vorherige Versorgungssystem der NATO, das seit 1974 gegolten hat, abgelöst. Der Kläger hat im August 2005 bei der NATO angefangen, dementsprechend fiel er in dieses neue Versorgungssystem.
Kurzer Einschub zum neuen Versorgungssystem der NATO. Stark vereinfacht sieht das neue Versorgungssystem der NATO vor, dass die NATO im eigenen Namen für jeden Mitarbeiter ein Versorgungskonto anlegt. Auf dieses Versorgungskonto werden dann monatlich von der NATO Beiträge eingezahlt, und zwar ein Arbeitgeberbeitrag von 12% und ein vom Arbeitslohn direkt einbehaltener Arbeitnehmerbeitrag von 8%. Anders als wir es von unserer gesetzlichen Rente in Deutschland oder bei berufsständischen Versorgungswerken kennen, kann der NATO-Mitarbeiter Einfluss darauf nehmen, wie die NATO das für ihn angesparte Versorgungsguthaben anlegt. Er kann beispielsweise bestimmen, ob das für ihn angesparte Versorgungsguthaben in risikoreichere Aktienfonds oder in sicherere Währungsfonds angelegt werden soll. Der Mitarbeiter kann auch das für ihn angelegte Guthaben laufend umschichten. Er kann beispielsweise, wenn er noch jünger ist und dementsprechend einen längeren Anlagehorizont hat, die Beiträge zunächst in vielversprechende Aktienfonds investieren und das angesparte Guthaben später in schwankungsarme Währungsfonds umschichten. Dabei ist der Mitarbeiter aber auch nicht ganz frei. Zum einen kann er nur aus einer relativ geringen Anzahl von vorgegebenen Fonds wählen und auch die Anzahl der Transaktionen pro Jahr ist limitiert. Technisch läuft das so ab, dass der Mitarbeiter die Zugangsdaten für eine Art Online-Depot hat. Hier kann er dann laufend die Höhe seines Versorgungsguthabens einsehen und die Anlageform künftiger Beitragseinzahlungen und die Anlageform von Beständen bestimmen. Auszahlen lassen kann er sich das Guthaben aber grundsätzlich erst im Versorgungsfall, wenn er die NATO dann verlässt. Wenn er die NATO nach mindestens 6 Jahren Dienstzugehörigkeit verlässt, hat er, auch dieses anders als wir das von unserer gesetzlichen Rentenversicherung kennen, ein Wahlrecht, was mit seinem Versorgungsguthaben geschehen soll. Er kann sich entweder eine monatliche Rente auszahlen lassen, die ist dann aber bezüglich der Höhe nicht abhängig vom letzten Gehalt, sondern das angesparte Versorgungsguthaben wird auf Basis der statistischen Lebenserwartung verrentet. Für diese Variante bedient sich die NATO meines Wissens privater Rentenversicherer, auf die das Versorgungsguthaben übertragen wird und die dann eine monatliche Rente auszahlen. Das Risiko, dass der ehemalige Mitarbeiter überdurchschnittlich lange lebt, trägt dann der Rentenversicherer. Eine Nachschusspflicht für die NATO besteht allerdings nicht. Bei dieser Variante bekommt der ehemalige Mitarbeiter von der NATO übrigens noch eine Kompensationszahlung, um die Steuerbelastung der laufenden Rente abzumildern. Alternativ kann sich der ehemalige Mitarbeiter das Versorgungsguthaben nach dem Ausscheiden aus dem Dienst aber auch ganz oder teilweise als Einmalbetrag auszahlen lassen. Bei vollständiger Auszahlung des Guthabens als Einmalbetrag wird das Versorgungskonto des ehemaligen Mitarbeiters geschlossen. Die NATO zahlt das Guthaben dann vollständig an den ehemaligen Mitarbeiter aus, der dann über das Guthaben frei verfügen kann. Ferner hat der ehemalige Mitarbeiter, jedenfalls von Seiten der NATO, die Möglichkeit, das Versorgungsguthaben in das Versorgungs- oder Rentensystem eines neuen Arbeitgebers übertragen zu lassen. Schließlich kann der ehemalige Mitarbeiter nach dem Ausscheiden aus dem Dienst auch bis auf weiteres passives Mitglied im Versorgungssystem der NATO bleiben. Das für ihn angelegte Versorgungsguthaben verbleibt dann vorerst schlicht auf dem von der NATO für ihn angelegten Konto. Laufende Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge kommen dann natürlich nicht mehr hinzu.
Ja, so lässt sich das neue Versorgungssystem der NATO darstellen, jedenfalls soweit es für uns relevant ist. Im konkreten Fall war es dann so, dass der Kläger zum 01.08.2005 bei der NATO angefangen hat und über 12 Jahre dort gearbeitet hat. Das heißt, er fiel in das neue System und auch die 6-jährige Anwartschaftszeit hatte er erfüllt. Das Versorgungsguthaben ließ er zunächst in Aktienfonds anlegen und später, als er dann schon daran dachte, demnächst auszuscheiden, hat er dann umgeschichtet in sicherere Währungsfonds. Anfang 2017 hat er dann sein Arbeitsverhältnis gekündigt mit Wirkung zum 30.09.2017 und dementsprechend ist er dann ausgeschieden. Noch als er noch im Dienst war, hat dann die NATO, konkreter die NATO Pension Unit, nachgefragt, was mit seinem Versorgungsguthaben geschehen soll. Und da hat er unter den 4 Varianten, die du eben dargestellt hast, die Auszahlung seines gesamten Guthabens als Einmalbetrag gewählt. Dann ist er Ende September 2017 nach Deutschland zurückgezogen und im Oktober 2017 hat er dann den Einmalbetrag von der NATO ausbezahlt bekommen. Das Finanzamt war so dann der Ansicht, dass der Einmalbetrag steuerpflichtig ist, und zwar sollte es sich um Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit in Form von Versorgungsbezügen handeln. Aufgrund der Zusammenballung der Einkünfte als Einmalbetrag hat das Finanzamt dann allerdings den begünstigten Steuertarif nach § 34 Absatz 1 StG angewandt.
Die Kläger waren dagegen der Ansicht, dass die Einmalzahlung nicht zu besteuern sei. Zum einen sei dem Kläger das Versorgungsguthaben bereits während der Beitragsphase zugeflossen. Jedenfalls sei er bereits in dieser Beitragsphase wirtschaftlicher Eigentümer des Versorgungsguthabens geworden. Dementsprechend habe die Einmalzahlung auf dem Einsatz eigenen Vermögens beruht. Der Einsatz eigenen Vermögens führe aber nicht zu Arbeitslohn. Hilfsweise sei der Zufluss jedenfalls aufgrund eines Steuerbefreiungstatbestandes in Artikel 19 des Ottawa-Abkommens aus dem Jahr 1958 steuerfrei. Tatsächlich ist in Artikel 19 des Ottawa-Abkommens geregelt, dass Gehälter und sonstige Dienstbezüge, die die NATO ihren Bediensteten zahlt, von der Einkommensteuer befreit sind. Wir haben die Klage dann dennoch abgewiesen. Kannst du uns die wesentlichen Entscheidungsgründe nennen, Hans?
Ja, wir haben die Klage abgewiesen. Also wir waren zunächst mit dem Finanzamt der Ansicht, dass die Einmalzahlung zu Arbeitslohn in Form von Versorgungsbezügen geführt hat. Maßgeblich war da für uns in erster Linie eine BFH-Entscheidung vom 22.11.2006. In dieser Entscheidung hatte der BFH sich schon mal mit der Steuerpflicht von Ruhegehaltszahlungen an ehemalige NATO-Mitarbeiter nach dem alten System auseinandergesetzt und da die Auffassung vertreten, dass das Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit sind. Auf diese Entscheidung wird seither in anderen BFH-Entscheidungen und auch in finanzgerichtlichen Entscheidungen regelmäßig Bezug genommen, wenn es um die Besteuerung von Versorgungsbezügen von sogenannten internationalen koordinierten Organisationen wie der NATO oder der Europäischen Weltraumorganisation ESA, der OECD oder dem Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen geht. Die BFH-Entscheidung betraf allerdings, wie gesagt, noch das alte Versorgungssystem der NATO und auch keine Einmalzahlung, sondern monatlich laufende Ruhegehaltszahlungen. Wir waren im Ergebnis aber trotzdem der Ansicht, dass sich das neue Versorgungssystem der NATO nicht entscheidungserheblich vom alten Versorgungssystem unterscheidet. Insbesondere waren auch wir beim neuen System der Ansicht, dass in der Beitragsphase weder ein Zufluss erfolgt ist, noch dass der Kläger bereits damals wirtschaftlicher Eigentümer des Versorgungsguthabens geworden ist. Wie beim alten Versorgungssystem erfolgte unseres Erachtens die Beitragszahlung aufgrund von Gehaltskürzungen und nicht aufgrund von Gehaltsverwendungen. Einen früheren Zufluss von Arbeitslohn stand unseres Erachtens insbesondere entgegen, dass der Kläger in der Beitragsphase noch keinen unentziehbaren Anspruch gegen einen Dritten erlangt hatte, sondern sein Anspruch auf Versorgungsbezüge richtete sich weiterhin gegen seinen Arbeitgeber, gegen die NATO. Und wir konnten auch nicht zu der Überzeugung gelangen, dass der Kläger bereits in der Beitragsphase wirtschaftlicher Eigentümer der Versorgungsbezüge geworden war. Er konnte zwar teilweise Einfluss nehmen auf die Wertentwicklung des Guthabens, er konnte aber nicht wie ein Eigentümer über das Guthaben verfügen. Er konnte insbesondere nicht sich das Guthaben auszahlen lassen, sondern das ging erst, wenn er aus der NATO ausschied.
Wir waren dann schließlich auch nicht der Ansicht, dass die Einmalzahlung aufgrund von Artikel 19 des Ottawa-Abkommens steuerfrei war. Auch hier haben wir auf das BFH-Urteil vom 22.11.2006 aufbauen können. Dort hat der BFH entschieden, dass von der NATO gezahlte Versorgungsbezüge an ehemalige Mitarbeiter der NATO nicht nach Artikel 7 Absatz 2 des sogenannten Paris-Protokolls steuerfrei seien. Die Vorschrift ist in den wesentlichen Tatbestandsvoraussetzungen wortgleich mit Artikel 19 des Ottawa-Abkommens. Der BfH hat damals insbesondere nach Auslegung des Wortlauts und nach Sinn und Zweck der Norm entschieden, dass die Steuerbefreiung nur für laufende Dienstbezüge gilt und gerade nicht für Ruhegehaltszahlungen. Hintergrund ist insbesondere, dass die Steuerbefreiung nicht, wie man vielleicht denken könnte, im Interesse der Mitarbeiter der NATO besteht, sondern von den NATO-Mitgliedstaaten im Interesse der NATO vereinbart worden ist. Die Ansässigkeitsstaaten sollen über die Besteuerung von NATO-Mitarbeitern keinen Druck auf die NATO ausüben können. Außerdem sollen Staaten dadurch, dass die NATO Standorte auf ihrem Territorium errichtet und für die Bediensteten sodann eine Residenzpflicht anordnet, keinen Gewinn durch die Besteuerung der NATO-Mitarbeiter erzielen. Zumal für diese Steuereinnahmen eines Staates dann wirtschaftlich letztlich alle NATO-Mitgliedstaaten über höhere Gehälter aufkommen müssten. Vor dem Hintergrund hat der BfH entschieden, dass die Steuerbefreiung erlischt, sobald der Bedienstete in den Ruhestand tritt und keiner Residenzpflicht am Sitz der Organisation mehr unterliegt. Dies haben wir aufgrund der wortgleichen Tatbestandsmerkmale in Artikel 19 des Ottawa-Abkommens ebenso gesehen. Dabei waren wir der Ansicht, dass es sich bei der Einmalzahlung ebenso um eine Ruhegehaltszahlung handelt wie bei einer monatlichen Rente, zumal beide Varianten in derselben Vorschrift der NATO unter der Überschrift Retirement Benefits geregelt sind und jeweils ein vorheriges Ausscheiden aus der NATO voraussetzen.
Ja, und das sind die wesentlichen Gründe, warum bei uns dann die Klage keinen Erfolg hatte. Wir haben dennoch die Revision zum BfH zugelassen, da wir bisher noch keine Entscheidung haben, wo diese Einmalzahlung nach dem neuen System der NATO schon Gegenstand gewesen ist. Ob die Revision eingelegt wird, wissen wir derzeit noch nicht. Also derzeit ist es wohl noch nicht geschehen. Jedenfalls ist uns noch kein Aktenzeichen mitgeteilt worden. Sie können aber über unsere Homepage unter dem Reiter Presse und dann unter dem Reiter Revisionsverfahren selbst nachprüfen, ob inzwischen ein Revisionsverfahren anhängig ist. Da werden immer die Revisionsverfahren veröffentlicht gegen Entscheidungen des Finanzgerichts Münster.
Unsere Entscheidung ist natürlich auch, wie immer, wenn die Revision zugelassen wurde, über die Homepage des Finanzgerichts Münster im Volltext abrufbar. Ein Link auf die Entscheidung findet sich auch in unserem monatlichen Newsletter.
Und das war es dann auch wieder für diesen Monat mit unserem Podcast. Vielen Dank, Anna, fürs Mitwirken bei der Entscheidung und an der Besprechung hier im Podcast. Und Ihnen, liebe Hörer, danke ich für Ihr Interesse und wir hören uns hoffentlich im nächsten Monat wieder.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war der Podcast Steuerrecht. Aktuelles aus dem Steuerrecht, präsentiert vom Finanzgericht Münster.